Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie sind einfach zu bescheiden, die meisten unserer Zeitgenossen. Ja, Sie haben richtig gehört, zu bescheiden. Sonst wird ja immer über das Anspruchsdenken geklagt und dass die Leute zu viel wollen und zu viel fordern. Ist ja manchmal auch was dran. Aber aus christlicher Perspektive sind die Menschen einfach zu bescheiden. Sogar der vermeintliche Kommunist und Liedermacher Wolf Biermann hat das in einem seiner früheren Lieder mal kritisiert, dass sich die Leute einfach zu früh zufrieden geben. Da sagt er, das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien, das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Glotze das Paradies, darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch irgendwas kommen. Nein, da muss doch noch Leben ins Leben. Eben. Hey Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und husten und Hass? Und dann noch den Löffel abgeben? Geben? Und das soll nun alles gewesen sein? Das bisschen Fußball und Führerschein? Das war dann das donnernde Leben? Leben? Ich will noch ein bisschen was Blaues sehen und will noch paar eckige Runden drehen und dann erst den Löffel abgeben. Eben. Hervorragend auf den Punkt gebracht. Das Lied vom donnernden Leben hat Biermann das genannt. Man könnte es auch das Lied von der falschen Bescheidenheit nennen. Die Leute geben sich einfach zu früh zufrieden. Allerdings die letzte Strophe von Biermanns Lied zeigt auch seine ganze Ratlosigkeit. Wenn einer das merkt und aufwacht und sagt, das kann doch nicht alles gewesen sein und doch nicht weiß, wie er diese Sehnsucht stillen soll. Alle wollen was vom Leben haben, ebenso viel wie irgend möglich. Für den Gelähmten an der Kirchentür, da waren es eben ein paar Pennies, auf die er hoffte. Ein paar Geldmünzen mehr, mehr war für ihn nicht drin. Seine Freunde hatten ihn wie üblich gerade mal wieder an der sogenannten schönen Pforte abgesetzt. Das war eine sehr beliebte Stelle im Tempelbezirk. Gleich sollte das Nachmittagsgebet beginnen um 15 Uhr. Das ist nach jüdischer Zeitrechnung die 9. Stunde, weil man da ab 6 Uhr anfängt zu zählen. Und da würden dann bestimmt etliche Leute vorbeikommen und so ein paar Münzen in seinen Hut werfen. Und während die Helfer den gelähmten Mann an der schönen Pforte runterlassen, zur Bettelschicht gewissermaßen, da nähern sich gerade zwei Männer, die in den letzten Tagen ziemlich viel Staub aufgewirbelt haben. Und da beginnt der Predigttext, den sie vor sich haben. Apostelgeschichte 3, wir lesen zunächst die ersten 5 Verse. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, also um 15 Uhr zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, also von Kindheit an. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, also die schöne Pforte, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Es ist kein Zufall, dass wir Petrus und Johannes hier im Tempel antreffen. Wir hatten ja letzten Sonntag gesehen, wie die junge christliche Gemeinde sich eben nicht in ihre Hauskreise zurückzog, sondern möglichst öffentlich präsent war. Sie haben sich sowohl in den Hauskreisen als auch in der Öffentlichkeit des Tempels getroffen. Das war ihnen ganz wichtig. Das gehörte zu ihren Lebenszeichen von Anfang an. Wir hatten letzten Sonntag gesehen, die frühe christliche Gemeinde war eine lernende Gemeinde. Sie lebte in der Lehre der Apostel. Sie war eine liebende Gemeinde. Sie praktizierte Gemeinschaft mit Christus und miteinander. Die Koinonia, die dann ihren Ausdruck auch im gemeinsamen Abendmahl fand. Sie war eine lobende Gemeinde, eine betende Gemeinde. die zusammenkamen, um ihren Herrn zu ehren. Und aus all dem erwuchs dann, dass sie schließlich auch eine losgehende Gemeinde war. Das war das Letzte. Das hatten wir gesehen. Sie waren regelmäßig im Tempel anwesend, täglich, Vers 46. Sie waren, wie es dort heißt, auch geachtet bei vielen Ungläubigen. Es gab dann später auch Widerstände, aber sie waren anfangs auch ausgesprochen beliebt bei vielen Leuten im Volk. Und offensichtlich haben sie diese öffentliche Aufmerksamkeit auch offensiv genutzt, um das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Das war die Situation. Evangelisation erwächst immer aus einem lebendigen Gemeindeleben, das von diesen ersten drei Lebenszeichen bestimmt ist. Dass wir eine lernende Gemeinde sind, in der Lehre des Herrn, eine liebende Gemeinde, in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander, eine lobende Gemeinde, die viel Wert auf das Gebet legt. Und dann werden wir aus dem heraus ganz zwangsläufig auch eine losgehende Gemeinde sein, die nicht anders kann, als das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus auszubreiten. So ist es dort auch schon gewesen. Wir kommen zusammen, um Gott zu loben und von ihm gestärkt zu werden. Und wir gehen dann wieder auseinander. Wir gehen dann los, um die Welt mit seinem Evangelium zu konfrontieren. Das ist das biblische Konzept. Das biblische Konzept ist nicht, dass die Gemeinde nur zusammenkommt, um zu evangelisieren, sondern sie kommt zusammen, um den Herrn zu loben, um in der Wahrheit des Herrn zu wachsen. Und sie geht dann hinein in die Welt, um zu evangelisieren. Das ist das Grundmodell. Und eine solche Situation, wie die Apostel evangelisiert haben, schildert uns Lukas jetzt in diesem dritten Kapitel. Das ist gewissermaßen ein Beispiel für das Losgehen. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe an, und er war dort eben an dieser schönen Pforte. Was war die schöne Pforte? Die schöne Pforte, die befand sich höchstwahrscheinlich, man kann das nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber höchstwahrscheinlich an einer strategisch interessanten Stelle, nämlich am Übergang vom Vorhof der Heiden zum Vorhof der Frauen. Sie wissen ja, der Tempel in Israel war ziemlich kompliziert aufgebaut. Da war eine Mauer und dann kam der Vorhof der Heiden und dann konnte man von dort in den Vorhof der Frauen und von dort in den Vorhof der Männer. Und von dort ging es dann weiter in den Vorhof der Priester, wo die Opfer stattfanden. Und von dort ging es dann ins Allerheiligste. Also immer Schritt für Schritt weiter nach innen. So, und diese schöne Pforte, die befand sich am Übergang vom Vorhof der Heiden zum Vorhof der Frauen. Und Josephus meint, das sei das berühmte Nikanor-Tor gewesen, riesig und massiv, aus Bronze hergestellt, also ein Prachtstück von Tür, bei dem es immer mehrere Leute brauchte, um es zu öffnen. So groß war das. So, und weiter durfte dieser Gelähmte auch nicht gehen, als bis zu dieser schönen Pforte, weil er nämlich nicht in den inneren Vorhof der Frauen hinein durfte, der dann weiter in die inneren Räume führte, da er ein Körperbehinderter gewesen ist. Er konnte nicht auf eigenen Füßen dorthin durchgehen und deswegen durfte er auch nicht weiter. Das war gewissermaßen für ihn die Grenze, diese schöne Pforte. Und in unseren Gesangbuchliedern klingt das noch an in Lied 129. Tut mir auf, die schöne Pforte, das ist in Anspielung darauf gedichtet, führt in Gottes Haus mich ein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele selig sein. Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. Aber so viel wollte der gar nicht, der Gelähmte. Der wollte nicht Gottes Angesicht, der wollte nicht lauter Trost und Licht. Der war schon mit ein paar Gold- oder Geldstückchen vielmehr zufrieden. Das wäre es schon gewesen, denn er war viel zu bescheiden. Und das ist das Erste, was wir hier sehen. Wenn Sie wieder mitschreiben wollen, können Sie als ersten Punkt festhalten, der bescheidene Wunsch. Erstens der bescheidene Wunsch, der hier in diesen ersten Versen deutlich wird. Hans Dannenbaum hat dazu gesagt, er lässt sich täglich an die Tempeltür tragen, nicht weil er Gott suchte, sondern Geld. Nicht weil er Gott anbeten will, sondern weil er Menschen anbetteln will. Darum lässt er sich dahin tragen. Und dafür scheint dieser Platz an der schönen Pforte auch gerade recht zu sein. Hier kommen viele fromme Menschen vorbei und die wollen ja auch bei Gott gut dastehen und deswegen kann man erwarten, dass sie ein paar Almosen rausrücken werden. Das war einer der Lieblingsplätze der Bettler von Jerusalem, dieser Platz im Tempel. Da haben sie auch relativ erfolgreich gebettelt. Und so wird dieser bedauernswerte Mann zum Bild für die große Mehrheit unserer Zeitgenossen, liebe Leute. Sie sind viel zu bescheiden mit ihren Erwartungen an das Leben. viel zu bescheiden. Sie denken, ach, wenn wir nur etwas mehr hätten, dann wäre uns schon geholfen. Wenn wir nur etwas mehr hätten, etwas mehr Geld, etwas mehr Urlaub, etwas mehr Glück, etwas mehr Gemeinschaft, etwas mehr Familie. Ernesto Cardenal hat das einmal so formuliert. Er hat gesagt, alle Welt trägt einen Wunsch mit sich, viele Wünsche, eine Unendlichkeit von Wünschen, noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, noch ein Blick, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch eine Reise. Der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er schon genug. Aber immer wünscht er dann noch mehr und noch mehr. Wir können wohl überdrüssig werden, aber niemals satt. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Und die gesellschaftliche Erwartung an die Kirchen ist dann, dass wir gewissermaßen so die Sozialklempner, die Sozialagentur der Gesellschaft sein sollen, dass wir uns vor allem um die Bettler und um die zu kurz gekommenen kümmern, so die Krisenagenten an den Rändern der Gesellschaft. Und so wird oftmals auch Diakonie verstanden. Almosen geben, Notgroschen leisten, das war's. Und diese Erwartung begegnet dem Petrus und dem Johannes in dieser Situation. Genau das ist der Punkt. Und schauen Sie, es ist auffällig, wie die beiden nun reagieren. Petrus verlangt, Vers 4, Konzentration von diesem Gelähmten. Petrus aber blickte ihn an und sagte, schau uns an. Das ist ja häufig so, wenn da einer sitzt und bettelt, der guckt da gar nicht genau hin, wenn man irgendwas reinschmeißt vielleicht und bestenfalls sagt er nochmal Dankeschön und dann sieht er schon den Nächsten an. So eine Situation wird das auch gewesen sein. Aber Petrus will, dass der Gelähmte kapiert, was jetzt geschieht. Und deswegen sagt er dem ausdrücklich, sieh uns an, schau her. Und der reagiert auch, der macht das. Vers 5. Der sieht sie an und er erwartet nun, dass er etwas von ihnen empfängt. Und dann sagt Petrus diesen Hammersatz, Vers 6. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Unfassbar. Stellen Sie sich diesen Moment vor. Da sitzt der Mann. Und er erwartet ein Almosen und er bekommt eine Aufforderung zu hören, die er noch nie gehört hat, der er schon von Säuglingsjahren an nicht hätte nachkommen können. Steh auf. Also gegen den bescheidenen Wunsch dieses Mannes setzt Petrus zweitens das großzügige Versprechen. Das ist unser zweiter Punkt heute. Das großzügige Versprechen. Wir haben kein Geld dabei, sagt Petrus. Petrus sagt nicht, dass sie grundsätzlich arm wären. Die Gemeinde hat ja teilweise ihre Besitztümer verkauft, um damit auch Bedürftigen zu helfen. Aber Petrus sagt, wir haben kein Geld dabei. Aber pass auf, wir haben etwas Besseres für dich. Etwas Besseres. Und dann kommt diese geheimnisvolle Formulierung, die uns in der Apostelgeschichte immer wieder begegnen wird, von dem Namen, im Namen Jesu Christi. Und damit sagt Petrus, du, ich handle hier nicht aufgrund meiner eigenen Vollmacht. Ich handle hier nicht auf eigene Autorität hin. Dann könnte ich dir tausendmal sagen, steh auf und du müsstest sitzen bleiben und würdest keine Kraft in deinen kranken Knochen verspüren, sondern ich sage es dir in seiner Autorität, im Namen des Jesus Christus von Nazareth, in dessen Namen sage ich dir. Und jetzt steh auf. Das ist so ähnlich, als wenn der Richter sein Urteil im Namen des Volkes spricht. Nur dadurch hat es ja Autorität. Würde der Richter sagen, im Namen von Herrn XYZ rede ich hier dieses Urteil, dann würden die Leute im Gerichtssaal vielleicht lachen und sagen, na gut, du kannst ja uns viel erzählen. Aber er verkündet sein Urteil im Namen des Volkes, weil er autorisiert ist. Und diese Autorität wird äußerlich dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er den Talar trägt, der Richter. Damit deutlich wird, er redet nicht im eigenen Namen, sondern er redet im Auftrag. Und im übertragenen Sinn ist das auch ein Grund für den Talar der Pastoren, dass deutlich wird, die stehen da nicht aufgrund ihrer eigenen Ideen oder sollten zumindest aufgrund ihrer eigenen Ideen da nicht stehen oder aufgrund ihrer speziellen Persönlichkeit, sondern sie reden im Auftrag. Es ist nicht so entscheidend, was für eine Krawatte sie drunter haben und was für einen Anzug sie tragen, sondern es soll gerade die Person zugedeckt werden dadurch, um deutlich zu machen, hier redet ein anderer und in dessen Auftrag steht der da, der dort spricht. Und so sagt es Petrus auch. Auf die Autorität Jesu Christi hin, sage ich dir, stehe auf. Und das heißt, du sollst wieder heil werden. Und zur Ermutigung nimmt er ihn dann an die Hand. Schauen Sie, das ist ganz liebevoll, wie er das macht. der Petrus, Vers 7. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, und was passiert? Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, und er sprang auf und konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher und lobte Gott, und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Diese Fülle von Bewegungsverben, die hier auffällt, diese ganz neue Dynamik, die dieses Leben erfasst. Und das ist wieder ein Beispiel für das, was wir in Kapitel 2, Vers 43 gesehen hatten. Es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und das ist eines davon. Das ist ein Beispiel. Und diese Zeichen, die bekräftigen die Autorität der Apostel. Das ist einer der Gründe, warum Gott das durch die Apostel tat. Dass sie dieses hier tun, weil Gott zeigt, ich rede durch diese Männer. Und so geschieht es auch an der schönen Pforte. Und es ist auch ganz klar, dass es kein Trick ist. Dass die Apostel da nicht irgendeinen Unbekannten hingesetzt haben, den sie dann mal so nebenbei auferwecken, sondern, oder aufstehen lassen, sondern hier steht, er war lahm von klein auf. Das war bekannt. Das sagen die Leute später auch nochmal. Es ist offensichtlich, dass hier wirklich was passiert ist. Das ist kein Trick, das ist nicht gemacht. Und wir werden im nächsten Kapitel dann lesen, Apostelgeschichte 4, Vers 16, dass die Gegner der Apostel völlig ratlos sind und sagen, was sollen wir mit diesen Männern machen? Denn die Tatsache, dass ein außerordentliches Wunder durch sie geschehen ist, ist allen klar. Und wir können es nicht bestreiten. So steht es in Apostelgeschichte 4, Vers 16. Das heißt, es ist ein Zeichen, das die Apostel total autorisiert. Und diese Heilungen sind auch nicht so, wie man sie manchmal in dubiosen Heilungsveranstaltungen hat, wo dann immer und immer wieder den Leuten gut zugeredet wird und dann zieht man vielleicht nochmal ihre Beine ein bisschen raus, damit die länger werden oder so, sondern diese Heilungen, die sind spontan, sie sind komplett, sie sind vollständig, sie geschehen sofort. Es ist völlig eindeutig, dass hier eine totale organische Heilung geschieht. Und die Kenner des Alten Testaments, die wussten, das würde durch den Messias geschehen. Und im Auftrag und im Namen des Messias. Sie haben es eben in der Lesung durch Bruder Nordsieg gehört, Jesaja 35, wo in Vers 6 steht, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Und genau das passiert hier. Und das verbinden die Leute miteinander, die das Alte Testament kennen. Der springt darum wie ein Kind, weil er sich freut. Klar, versteht man ja auch. Und die Leute müssen kapieren, hier handelt der Messias. Der Name des Jesus ist der Name des Retters, des Messias, den Gott verheißen hat. Und darum diese Dynamik, diese Bewegung, die plötzlich in das Leben dieses Mannes kommt. Und dann ist noch etwas verbunden mit diesem Wunder. Es ist nicht nur ein Zeichen, sondern es ist ein Versprechen. Und dieses großzügige Versprechen, was Gott mit diesem Wunder macht, lautet, Jesus macht heil. Und die Wunder, die er tut, sind wie ein Prospekt auf die zukünftige Welt hin, wo Jesus alles heil machen wird, wo es keine Krankheit und keine Not mehr geben wird. Wie ein Prospekt sind diese Wunder, an denen Jesus zeigt, was in seinem zukünftigen Reich sein wird. Aber zugleich sind diese Heilungen ein äußeres Zeichen für das, was er innerlich schenken will. Und was will er innerlich schenken? Hier wird deutlich, Gott löst Fesseln. Gott bricht Kerker auf, in die Menschen vielleicht seit Geburt eingemauert waren. Gott öffnet neue Türen zum Leben. Das wird hier deutlich durch das Wunder an diesem Mann, das großzügige Versprechen. Und der Gelähmte, Sie können das richtig nachempfinden hier, wenn Sie diese Verse 8 und 9 lesen. Der ist überglücklich. Der sprang auf und konnte gehen und stehen und ging mit ihnen Tempeln und lief und sprang umher und lobte Gott. Es ist so gut nachvollziehbar. Und jetzt kann er plötzlich weitergehen. Jetzt ist er ja gesund. Jetzt muss er nicht an der schönen Pforte mehr stehen bleiben. Jetzt darf er vom Heidenvorhof in den Frauenvorhof, dann weiter vom Frauenvorhof in den Männervorhof. Er gehört plötzlich ganz anders dazu. Die Fesseln sind gelöst. Und jetzt sind seine Symptome völlig verschwunden. Von einem Moment auf den anderen. Seine Balance, seine Körperkoordination, seine Motorik, das funktioniert alles wieder. Jeder Orthopäde hätte seine helle Freude an diesem Mann gehabt. Das hat er in seinem Leben noch nicht gekannt. So ist das alles verändert. Und er jubelt und springt herum. Er hatte nur einen bescheidenen Wunsch. Was wollte er haben? Ein paar Almosen. Er wollte ein paar Münzen haben. Und dann hätte er morgen da wieder gesessen. Und Gott hat ihm ein großzügiges Versprechen gegeben und dieses gleich eingelöst. Das ist hier passiert. Und schauen Sie, dieses großzügige Versprechen, das in dieses Zeichen eingepackt ist, das gilt auch uns. Gott Gott will dir keine Almosen bieten. Gott will ihnen nicht einfach ihr Leben etwas besser machen, etwas leichter machen, etwas länger machen, etwas attraktiver machen. Gott gibt ihnen keine Almosen. Gott will ihr Leben heil machen und nicht weniger. Und was das genau heißt, das werden wir gleich noch sehen. Aber es heißt auf alle Fälle nicht einfach nur körperlich gesund, sondern viel, viel mehr. Gott will deine Fesseln lösen. Gott will die verschlossenen Türen, vor denen du stehst, öffnen. Er will das tun. Und so hat er es in diesem Wunder angedeutet. Und sie sehen, wie die Menge gleich reagiert in den Versen 9 bis 11. Da passiert gleich was. Das ist so offensichtlich. Vers 9. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Pforte des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Hier steht interessanterweise nichts von Freude. Vers 11. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und wunderten sich sehr. Also, ich muss sagen, Petrus und Johannes verhalten sich außerordentlich geschickt in dieser Situation. Sie gehen nämlich mit ihm in die Halle Salomos. Und das müssen Sie sich so vorstellen, um die äußerste Tempelmauer herum verlief nochmal ein Säulengang. Also das war der Vorhof der Heiden, ja der äußerste Teil des eigentlichen Tempels. Und um diesen Vorhof der Heiden herum verlief dann nochmal eine Säulenhalle, in der man gehen konnte. Und das war die Säulenhalle Salomos, vor allem an der Ostseite, aber wahrscheinlich um den ganzen Tempel herum. Und diese Säulenhalle Salomos haben die Jünger häufig für ihre Veranstaltung genutzt. Da waren sie nah dran am Tempel. Sie konnten die Menschen erreichen, die sich dort aufhielten, und sie hatten die Möglichkeit, in diesem offiziellen Rahmen ihre Botschaft auszurichten. So war es auch hier. Und jetzt ziehen Petrus, Johannes den Gelehrten gewissermaßen mit in diese Säulenreihe hinein. Und das ist jetzt der Platz für Petrus für eine improvisierte Rede. Und er nutzt wieder die Gelegenheit, die Gott ihm hier wie auf dem silbernen Tablett bietet. Ähnlich wie am Pfingsttag. Und er hat jetzt noch ein Ziel an diesem Tag. Er will nämlich das Entscheidende den Leuten zeigen. Er will zeigen, dass dieses großzügige Versprechen, das Gott dem Lahmen gegeben hat, dass dieses großzügige Versprechen nicht nur für den einen Bedeutung hat, sondern dass da eine Botschaft für alle drin steckt. Und diese große Perspektive, die will Petrus jetzt über dem Leben dieser ganzen Menschen, die dort in der Säulenhalle zusammenkommen, aussprechen. Er will ihnen sagen, du sollst heil werden. Du sollst nicht in deinen bescheidenen Wünschen stecken bleiben, irgendein mittelmäßiges Leben zu führen und dann irgendwann mal im Tod zu versinken. Schauen Sie, viele Zeitgenossen, die ahnen ja, dass ihr Leben nicht heil ist, dass das eigentlich zu wenig ist, siehe Wolf Biermann. Aber sie wissen nicht, woran das eigentlich liegt. Und dann, vor allem bei Männern ab einem bestimmten Alter, dann sprechen die Psychologen gerne von der sogenannten Midlife Crisis. Der Krise sozusagen in der vermeintlichen Mitte des Lebens. Und ich habe da in dieser Woche ein interessantes Interview dazu gehört im Radio. Da sagte ein Soziologe, ja, bis dahin hat man sein Leben mehr von Anfang her betrachtet. Also du bist jung, du lebst bis unendlich. Das ist die Perspektive. Und er sagt, und dann passiert irgendetwas, das diese vermeintliche Midlife-Crisis auslöst. Und plötzlich betrachtet man sein Leben nicht mehr vom Anfang her, sondern vom Ende her. Und plötzlich heißt es ja, wie viel Zeit bleibt mir noch? Bin 40, gut, vielleicht nochmal doppelt so viel. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Was kann ich noch schaffen? Muss ich vielleicht noch irgendwo mal den Hebel in meinem Leben umlegen? Und deshalb passiert es auch, dass dann oftmals Männer ihre Familie verlassen und völlig verrückt werden, wie man von außen meint, und meinen, sie müssten irgendwo nochmal ganz ein neues Leben beginnen. Weil diese Frage vom Ende her aufbricht, gibt es überhaupt noch eine Chance? Was ist los? Ein christlicher Liedermacher hat das auch mal sehr schön beschrieben, Jörg Swoboda. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich fing zu rechnen an und fragte mich, wie lange ich noch leben kann. Ist man erst gerade 20, wer richt sich da groß auf? Ganz locker schlägt man eben noch 20 Jahre drauf. Dann stockte doch mein Atem, denn 40 ist nicht viel. Zum Glück war alles nur Gedankenspiel. Mit 30 konnte ich noch entspannt die Zukunft vor mir sehen, denn 60 werde ich sicher. Was soll schon groß geschehen? Wie gut, wenn man sein Alter getrost verdoppeln kann? Zwar gibt es Fragezeichen, doch rührt man nicht daran. Das wird so weitergehen und bleiben Jahr um Jahr. So fühlte ich noch, als ich 30 war, also noch nicht die Midlife Crisis. Und dann, mit 40 plötzlich aus dem Stand, sprang mich der Zweifel an, ob ich mit Not und Mühe auch 80 werden kann. Man hofft und schiebt die Grenze für sich noch mehr hinaus, obwohl für alle feststeht, das Leben ist mal aus. Das war mir klar, doch machte ich ganz auf Zuversicht und zwang mein Herz. Doch Ruhe fand ich nicht. Das ist genau das Problem. Doch Ruhe fand ich nicht. Und Petrus sagt, Leute, Gott hat etwas Besseres mit euch vor. Gott hat nicht einfach nochmal vielleicht eine Verdopplung eures Lebens mit euch vor. Er hat etwas Besseres mit euch vor. Und dann wendet sich Petrus, wie hier in Vers 12 steht, an alle. Er wendet sich jetzt an alle. Er gebraucht dieses Einzelschicksal des Gelähmten, der wieder auf die Füße gestellt wurde, wie einen Predigttext, den er erklärt. Ganz liebevoll, aber auch ganz deutlich. Und dazu stellt er seine Rede dann unter ein Thema, und das ist unser dritter und letzter Punkt für heute. Erstens hatten wir gesehen, der bescheidene Wunsch, zweitens das große Versprechen und drittens jetzt das letzte, der alles überragende Name. Der alles überragende Name. Darum geht's jetzt in dieser Predigt des Petrus. Und zunächst nimmt er eine Klarstellung vor in Vers 12 und sagt, als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Und dann zeigt er, was wirklich passiert ist. Und es folgt eine geradezu klassische evangelistische Predigt. Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, das heißt der Gott des Alten Testaments, der hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, dieser alles überragende Name, diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube durch ihn gewirkt, also durch diesen Namen gewirkt, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. In dieser Predigt, da finden Sie drei Elemente, die zu jeder evangelistischen Predigt dazugehören. Und die bringt der Petrus hier in dieser Stunde. Das erste ist eine ausführliche Darlegung der Sünde. Sie sehen das, wie Petrus seinen Zuhörern nochmal ungeschminkt vorhält, was sie sich gegenüber Jesus alles haben zu Schulden kommen lassen. Sagt er ganz deutlich, in Vers 13 sagt er, ihr habt ihn überantwortet, nämlich an die römische Justiz. Und dann nochmal, ihr habt ihn verleugnet vor Pilatus, der wollte ihn doch eigentlich loslassen, der Pilatus. Aber ihr habt es nicht zugelassen. Ihr habt ihn trotzdem ausgeliefert. Und dann Vers 14, umso schlimmer, ihr habt ihn verleugnet und dafür den Mörder rausgehauen. Ihr habt geschrieben, Barabbas, Barabbas, den wollen wir. Und Jesus soll sterben. Und schließlich Vers 15, habt ihr diesen Jesus sogar umgebracht, sagt Petrus. Das könnt ihr nicht ungeschehen machen. Und man fragt sich nun, warum entfaltet der Petrus so ausführlich diese Schuldgeschichte? Warum macht er das? Warum erspart er denen das nicht? Warum macht er das nicht kürzer? Schauen Sie, weil er weiß, meine Zuhörer haben ein Problem. Und dieses Problem, das ist noch viel schlimmer und viel folgenreicher als die organische Krankheit des Gelähmten. Dieses Problem hat einen Namen. Es ist die Sünde. Es ist ihre Trennung von Gott. Es ist die Schuld ihres Lebens, die sie nicht selbst bereinigen können. Und das Schlimmste daran ist, die meisten merken es nicht. Sie wissen es nicht. Und wenn wir erwarten und darum beten, dass Menschen zu Gott umkehren, dann müssen wir sie über ihre Sünde informieren. Weil die Sünde wie ein schleichendes Gift in ihrem Leben ist. So wie es im Oktober 1951 geschah in Oak Ridge, dem amerikanischen Atomzentrum, da wurde ein seltsamer Diebstahl bemerkt. Es waren nämlich einige Gramm wertvollen Plutoniums plötzlich spurlos verschwunden. Und man dachte schon an ausländische Agenten und fand aber nichts. Und dann 18 Monate später kam es wirklich raus, und das ist offensichtlich wirklich zuverlässig bezeugt, dass der technische Sekretär des Atomzentrums, Anthony Roro, das Plutonium gestohlen hatte. Er kam mich zur Untersuchung beim Arzt, weil er immer schwächer wurde, und man stellte fest, dass er unter der Einwirkung von Strahlen stand, und er nahm dramatisch ab. Und dann haben sie eine Vernehmung gemacht, und dabei ist alles rausgekommen. Er hat alles zugegeben. Er hatte das Plutonium geklaut, weil er reich werden wollte. Und er hat darauf gewartet, einen Käufer zu finden, einen Wissenschaftler vielleicht, dem er das Material anvertrauen kann, dieses Plutonium. Und er musste es verstecken. Und er war so wirr und naiv, dass er dieses gefährliche Material in einer kleinen Geldkassette verwahrt hat. Er dachte im Grunde genommen, jeden Tag wollte er es weitergeben. Und die auch noch, also völlig verrückt, unter sein Bett gestellt hat. Das kam dann raus. Und so hat dieses Plutonium seinen Körper nach und nach zerstört. Und als er es gemerkt hat, war es zu spät. Er war dann am Ende, wie Sie geschrieben haben, ein Gespenst von 41 Kilogramm. Und er starb. Er starb an diesem Plutonium, an dieser radioaktiven Zersetzungskraft. Und das ist genau das Problem mit der Sünde. Wir wollen sie verstecken. Sie ist irgendwo das Geheimnis in unserem Leben. Und wir lassen da möglichst wenig Leute ran. Und wir meinen, wir könnten das vor Gott und irgendwann auch vor uns selbst wegdrücken und zudecken und überspielen und vergessen. Aber die Sünde ist da. Und sie entwickelt ihre radioaktive Zersetzungskraft in unserem Herzen. Und das ist die große Not. Und daran gehen wir Menschen zugrunde, mit viel Geld und mit wenig Geld, mit einem interessanten Leben und mit einem langweiligen Leben. Es macht uns kaputt. Und darum beginnt Petrus diese evangelistische Predigt mit der ausführlichen Darstellung der Sünde, um zu zeigen, wie ernst das ist. Und dann fügt er aber hinzu, und das ist das Zweite, eine ausführliche Vorstellung der Person Jesu Christi. Sehen Sie mal, wie er hier in diesen Versen die Herrlichkeit Jesu beschreibt. Und er verwendet lauter Titel, die eigentlich auch aus dem Alten Testament kannten. Er sagt in Vers 13, dass Gott seinen Knecht Jesus verherrlicht hat. Und wissen Sie, der Knecht im Alten Testament, der Gottesknecht, das ist der Messias, Jesaja 53, der Knecht Gottes, der sein Leben hingibt, weil er für uns leidet. Das kannten die Juden, der Knecht ist der Messias. Er wird klein, um uns zu dienen. Und dann der nächste Titel, den Petrus für Jesus verwendet. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Jesus ist der Heilige. Er gehört völlig zu Gott. Er gehört völlig auf die Seite des heiligen, ewigen, lebendigen, allmächtigen Herrn. Und auch der Heilige war ein Messias-Titel. Psalm 16, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger verwese. Die Ankündigung, dass der Messias auferstehen werde. Und dann der nächste Titel, der Gerechte. Und das meinte vor allem, er ist der moralisch Vollkommene, ohne jede Sünde. Der Knecht Gottes, der Heilige, der Gerechte. Und dann in Vers 15 noch ein vierter und letzter Titel, den er für Jesus benutzt. Und das ist von Luther so wunderschön übersetzt, dem Fürsten des Lebens. Und da steht im Griechischen eigentlich wörtlich, er ist der Urheber des Lebens, er ist der Begründer des Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Quelle des Lebens, er ist der Anfänger des Lebens, er ist es. Und wodurch ist er es und wodurch ist das erwiesen? Durch die Auferstehung, das sagt Petrus dann auch mal hinzu, den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und da sind wir wieder bei der Auferstehung. Und schauen Sie, das haben wir jetzt schon so häufig gesehen. Die Auferstehung ist fast immer der Zielpunkt in den evangelistischen Predigten der Apostel. Und so macht es Petrus auch hier. Er ist der Fürst, er ist der Urheber des Lebens. Und lassen Sie doch auch diese Verweise auf die Auferstehung und auf den Auferstandenen in unseren missionarischen Gesprächen immer wieder eine zentrale Rolle spielen. Letzte Woche hatte ich ein interessantes Gespräch in der Markthalle. Fragte mich die eine Bedienung, naja, Sie sind ja auch immer am Rennen, was sind Sie denn so vom Beruf? Gut, dann kam es raus, ich sagte, na, Theologe. Und naja, das fand sie dann eher ganz interessant. Oh, kann man das denn vergleichen mit Philosophie, fragte sie gleich. Ich dachte, na nun, das ist ja auch interessant. Ja, sagte ich schon, also in der Theologie, da werden bestimmte Fragen durchaus verhandelt, die auch für die Theologie wichtig sind. Etwa die Wahrheitsfrage, was ist Wahrheit? Na, sagt sie, ja, in der Philosophie, da kann man ja diskutieren, ich weiß, aber in der Theologie, das sind ja alles so vorgegebene Dogmen, an denen man nicht rütteln kann und so. Da sagte ich, wissen Sie, das Entscheidende bei der Theologie ist eine geschichtliche Tatsache. Und wissen Sie welche? Es geht schlichtweg um die Frage, ist Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden? Und wenn das wahr ist, wenn er wirklich auferstanden ist, dann ist alles anders. Und dann hat er eine Autorität wie niemand sonst. Und dann ging es noch ein bisschen hin und her. Ich habe mir schließlich versprochen, ihr ein Buch vorbeizubringen. Das werde ich jetzt diese Woche auch machen. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Aber Petrus spitzt seine evangelistischen Predigten immer wieder auf dieses Faktum der Auferstehung zu. Und ich empfehle Ihnen sehr, das auch auszuprobieren in Ihren Gesprächen. Es ist ein sehr objektiver Ansatzpunkt für unsere Mission. Es bringt uns so ein Stück weg von unseren inneren Erlebnissen und so, das kann man ja auch alles mal erzählen. Aber das Entscheidende ist die Frage, hat er den Tod besiegt oder nicht? Ist er auferstanden oder nicht? Und wenn er es ist, und dafür gibt es gute Gründe, dann hat er wirklich das letzte Wort. Lassen Sie uns viel über die Auferstehung sprechen. Und so macht's Petrus hier. Und dann am Ende umfasst er alle diese Titel von Jesus. Der Heilige, der Gerechte, der Knecht Gottes, der Urheber, der Fürst des Lebens, dann fasst er das zusammen in dem Namen Jesu in Vers 16. Also, wer den Tod besiegt, für den ist die Krankheit ja wohl ein Kinderspiel. Und so sagt er, ist dieser Name der uns alle Hilfe bietet? Vers 16, das ist der schwierigste Vers, wenn wir den geschafft haben, sind wir fast durch. Da sagt Petrus, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube durch ihn, nämlich durch diesen Namen gewirkt, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Das heißt, sein Name. Der Name Jesu hat diesen Mann gesund gemacht. Und Name ist nicht so ein magisches Zauberwort. Sozusagen, man spricht mal den Namen Jesus aus und da passiert was. Sondern der Name, der steht für die Person Jesu. Für die Person Jesu mit aller ihrer Macht. Das ist der Name. Der ganze Jesus und all die anderen Titel sind umgriffen und umschlossen von diesem Namen Jesu. Und das war einer der Lieblingsbegriffe der Apostel. Das haben wir schon in Apostelgeschichte 2 gehabt, Vers 21, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. So stand es schon im Propheten Joel. Und das werden wir in Kapitel 4, wenn wir da bald hinkommen, auch wieder sehen. Es ist in keinem anderen Heil und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden, sondern als nur der Name Jesu. Und Paulus wird später schreiben, in dem Namen Jesu werden sich beugen die Knie all derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Der Name Jesu, die Person des Herrn Jesus Christus. Und in diesem Namen steckt immer auch besonders der Hinweis auf seine Macht und seine Ehre. Der Name Jesu. Und das ist kein Fetisch, nochmal, das ist kein magisches Zauberwort, das ist kein Hokuspokus. Denn der Zugang zu diesem Namen, der Zugang zu diesem Jesus Christus erfolgt auf einem persönlichen Weg, was Petrus hier in Vers 16 zeigt, nämlich über den Glauben. Und durch den Glauben an seinen Namen ist das geschehen. Jetzt gibt es eine kleine Unsicherheit, wessen Glaube hier gemeint ist. Ist der Glaube des Kranken gemeint? Wobei in der Apostelgeschichte oft auch Ungläubige geheilt werden, weil es ja um Zeichen geht. Aber dass er Gott lobt, könnte darauf hindeuten, dass er möglicherweise schon zum Glauben gekommen ist. Oder ist mit dem Glauben hier der Glaube der Apostel gemeint, deren gläubiges Gebet Jesus erhört? Es ist also beides denkbar. Aber jedenfalls geht es um persönlichen Glauben an die Person, die hinter dem Namen Jesus steht. Und für uns ist das nun dieses nicht so entscheidend, so sehr wir dem Gelähmten natürlich den Glauben wünschen und gönnen. Aber für uns ist viel entscheidender, wie können wir Kontakt zu diesem Namen bekommen? Wie können wir in persönlicher Verbindung mit Jesus stehen? Und da gilt auch wieder durch den Glauben. Und diesen Glauben will Jesus uns schenken. Hier steht in Vers 16, der Glaube an den Namen, der durch ihn, also durch diesen Namen gewirkt wird. Das heißt, Jesus muss den Glauben in uns wirken. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben zu glauben, dann bitten Sie Jesus und sagen, Herr, schenke mir diesen Glauben. Ich möchte so gern glauben. Ich sehe immer wieder meine Grenzen, ich sehe meine Zweifel, ich sehe meine ganzen Probleme hier. Aber du hast durch deinen Namen gewirkt, den Glauben in jener Situation. Sei es der Glaube des Gelähmten oder sei es der Glaube der Apostel. Und nun schenke doch auch mir diesen Glauben. Wirke durch deine Macht den Glauben in meinem Leben. Jesus will ihn diesen Glauben schenken. Und jetzt ist Petrus fast fertig mit seiner Predigt. Und man könnte meinen so, okay, Petrus, jetzt kannst du noch zum Glauben einladen und Amen sagen und dann ist alles gesagt. Aber Petrus fehlt noch ein Aspekt. Er hat jetzt ausführlich von der Sünde gesprochen. Er hat ausführlich von Jesus gesprochen und seinen Namen den Menschen groß vor Augen gestellt. Er hat werbend vom Glauben gesprochen. Und was fehlt jetzt noch? Es fehlt noch ein Aspekt, der untrennbar zum Glauben dazugehört. Ein Aspekt, ohne den der Glaube kein wirklich biblischer Glaube wäre. Und dazu setzt Petrus jetzt mit den letzten Versen unseres Textes an. In Vers 17, da kommt er noch einmal zu sprechen auf die Schuld der Zuhörer. Er sagt, nun, liebe Brüder, also Brüder im Sinne von Volksgenossen, von Mitjuden, nun, liebe Judenbrüder, ich weiß, dass ihr aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass ein Christus leiden musste. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das ist der Schluss. Petrus sagt, ihr habt's in gewisser Hinsicht aus Unwissenheit gemacht. Und das heißt nicht, ihr seid dadurch entschuldigt, aber es heißt, ihr habt das Ausmaß eurer Gottlosigkeit nicht erkannt. Und wissen Sie, so geht's den fast allen Sündern. Sie sind dadurch nicht entschuldigt, aber sie erkennen nicht das Ausmaß ihrer Gottlosigkeit. Deswegen hat doch der Herr Jesus auch am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Sinne meint das auch Petrus hier. Ihr habt's nicht übersehen. Ihr seid trotzdem moralisch verantwortlich, aber ihr habt wirklich die letzte Tragweite nicht überblickt in eurer geistlichen Blindheit. Das ist unentschuldbar, aber Sie hören auch hier, wie dieser Ton der Barmherzigkeit, des Erbarmens doch schon ein wenig durchklingt. Und dann macht Petrus deutlich, und es ist in dem allen letztlich noch der Wille Gottes zum Ziel gekommen, wie es durch die Propheten angekündigt wurde, weil er Gott schon gesagt hat, dass er Messias leiden müsste. Aber ihr müsst das jetzt klären. Und darum mündet das alles dann am Ende in diese Aufforderung, so tut nun Buße und bekehrt euch. Buße, das bedeutet, wandelt euren Sinn, kehrt um aufgrund der Reue über eure Sünde. Sagt zu Gott, es tut uns leid. Gebt das zu, knickt vor ihm ein, beugt euch und lasst die Reue über eure Sünde dazu führen, dass ihr umdenkt und von nun an in einem anderen Leben Gott nachfolgt, dass ihr euch abkehrt von eurer Schuld und euch hinwendet ganz zu dem Namen Jesu, zu ihm als Person und ihm fortan vertraut und mit allem, was ihr habt und seid, nachfolgt. Tut Buße, kehrt um. Und dann wird Folgendes passieren, und das ist das letzte Wort in diesem Text, ein wunderbares Wort am Schluss. Dann wird eure Sünde getilgt. Was heißt das? Petrus sagt, so schlimm eure Schuld auch ist, so ernst euer Zustand auch ist, eure Sünde kann dennoch getilgt werden. Und dahinter steht ein wunderbares griechisches Wort, das heißt exhaleifo. Das bedeutet abwischen, ausstreichen, beseitigen. Und Sie müssen sich dabei Folgendes vorstellen, eine Praxis im Altertum, die stand dahinter, da wurde ja oft auf Papyrus geschrieben. Und wenn man auf Papyrus schrieb, verwendete man eine Tinte, die keine Säure in sich hatte. Und darum fraß diese Tinte sich jetzt nicht in das Papyrusmaterial hinein, sondern blieb gewissermaßen an der Oberfläche dieses Papyrus. Und dann brauchte man nur einen Schwamm zu nehmen, mit Wasser zu füllen, und dann konnte man mit dem Schwamm über diesen Papyrus hinwegwischen, exhaleifo, und konnte die Schrift wieder austilgen. Das steht hier im Hintergrund dieses Wortes. Und unsere Schüler haben heute im Prinzip das gleiche Prinzip, die gleiche Praxis. Es ist das Prinzip Tintenkiller. Ja, da können Sie mit Tinte schreiben, aber Sie haben einen Tintenkiller, und dann gehen Sie eben über diese Tinte hinweg mit dem Killer, schreiben das Wort gewissermaßen mal nach. Ich sehe, das kennen alle und tun alle, und dann ist es weg, es ist ausgewischt, es ist abgewischt, es ist wieder sauber, es ist wieder rein, und man kann nochmal von vorne schreiben. Und das geschieht mit unserer Sünde. Sie kann weggewischt werden von Gott. Sie soll beseitigt werden, obwohl unsere Sünde nicht nur an der Oberfläche ist, wie diese säurefreie Tinte beim Pergament. Die Sünde steckt viel, viel tiefer in unserem Herzen. Die Sünde hat sich festgekrallt um unseren Willen, festgekrallt hinein in unser Denken, in unsere ganzen Empfindungen. Sie hat starken Besitz von uns genommen. Und obwohl sie viel tiefer in uns drinnen sitzt als die Tinte auf dem Pergament, auf dem Papyrus. Obwohl das so ist, hat Gottes Vergebung die Kraft und die Macht, es wegzuwischen, als wäre es nur ein bisschen Tinte. Und so hat es schon Jesaja geschrieben, wo Gott sagt, Jesaja 43, Vers 25, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Ich tilge sie. Und Jesaja 44, Vers 22 sagt Gott das nochmal so tröstlich. Er sagt, ich tilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie einen Nebel. Kehre dich doch zu mir, kehre doch um, dann erlöse ich dich. Und genauso sagt es Petrus hier in Vers 19, so tut doch Buße und bekehrt euch und dann werden eure Sünden getilgt. Was für einen weiten Bogen hat Petrus an diesem Nachmittag vor seinen Zuhörern aufgespannt. Zunächst an der schönen Pforte, da redet er diesen Gelähmten an und sagt, ich habe etwas viel Besseres für dich, als du von mir haben willst. Du stehst vor mir mit einem bescheidenen Wunsch nach Almosen, aber Gott hat viel, viel mehr für dich, ein großzügiges Versprechen. Und dann richtet er ihn auf und dann kommt die sensationslustige Menge zusammen und die Apostel ziehen sie alle in die Säulenhalle des Salomo und dann hält Petrus dort die Predigt über den alles überragenden Namen Jesus. Und bedenken Sie, das hat der Gelähmte alles mitgehört. Er war ja dabei in der Säulenhalle und er hat spätestens jetzt begreifen müssen, die Gesundheit ist nicht das Entscheidende. Gott kann und will die auch schenken in bestimmten Situationen, aber die Gesundheit ist nicht das Entscheidende, das hat er kapiert. Ans Ziel komme ich erst durch Buße und Glauben an den einen alles überragenden Namen. Und mein tiefstes Problem, meine Schuld vor dem heiligen Gott, kann erst getilgt werden, wenn ich an diesen Jesus als meinen Erlöser glaube. Liebe Gemeinde, das ist die Botschaft, die wir der Welt zu bringen haben. Viele wollen einfach nur Almosen. Viele wollen nur so ein bisschen psychologische Ermutigung, ein wenig finanzielle Unterstützung, ein bisschen Hilfe in der Einsamkeit. Und was wir praktisch helfen können, das wollen wir auch tun. Wir wollen uns dem nicht entziehen. Aber wir haben eine viel, viel größere Bringeschuld. Wir haben die Botschaft von dem großen Namen auszubreiten, der allein uns retten kann und der unser tiefstes und letztes und schlimmstes Problem endgültig löst. So wie es jene Frau verstanden hatte, mit der ich jetzt schließe. Sie war schon sehr krank und gelähmt und hilflos auf ihrem Krankenlager und sie wartete im Grunde drauf, dass Gott sie nun zu sich holen würde. Und dann kamen nochmal zwei Christen zu ihr zu Besuch, die es sehr gut meinten und sie wollten am liebsten vielleicht Gott nochmal um Heilung bitten. Und einer der Männer fragte sie dann, wenn Jesus jetzt zu ihnen käme und sie fragen würde, welches Wort möchtest du aus meinem Munde hören? Was würden sie Jesus dann antworten? Und die Dame soll die beiden ganz froh angeschaut haben und gesagt haben, wenn Jesus mich fragen würde, welches Wort ich nochmal von ihm hören wollte, dann würde ich ihn bitten, Herr, sprich noch einmal dieses Wort zu mir. Sei getrost, meine Tochter. Deine Sünden sind dir vergeben. Verstehen Sie? Das hatte diese Frau so tief begriffen. Das Entscheidende ist jetzt nicht, ob ich noch ein wenig weiterlebe. Sie hätte sich sicherlich auch gefreut, wenn Christus sie nochmal auf die Beine gestellt hätte. Und er hat ja auch die Macht, das nach seinem Willen zu tun. In der letzten Woche ist ein Kollege von uns aus der Slowakei gestorben, wo wir gesagt haben, Herr, wir hätten ihn noch so gebraucht an vielen Stellen und wir wissen nicht, warum Gott ihn geholt hat. Es war sein Weg, er ist diesen Weg gegangen, Gott hätte es auch anders tun können. Aber über diesen allen wissen wir, dürfen wir wissen, was diese Frau bezeugt hat. Wenn ich nochmal ein Wort von Jesus hören wollte, dann wäre es dieses, sei getrost, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Größte und das Wichtigste, was ein Mensch in dieser Welt geschenkt bekommen kann. Und das verspricht der Herr jedem, der ihn anruft und ihn aufrichtig darum bittet. Der Herr hat uns nicht zugesagt, jede unserer Krankheiten zu heilen. Der Herr hat uns nicht zugesagt, jede unserer weltlichen Nöte zu beheben, so wie wir es erwarten. Er kann das tun, er macht das in bestimmten Situationen aus, aber das ist nicht das Entscheidende. Das hat er uns nicht mit letzter Gewissheit zugesagt. Aber er hat versprochen, dass er vergibt. Er hat versprochen, dass er alle unsere Sünde und auch die, die wir uns selber vielleicht niemals vergeben könnten, dass er sie vergibt, wenn wir ihn anrufen, wenn wir Buße tun und wenn wir diesem großen Namen vertrauen, der höher ist als jeder andere Name, der Name Jesus. Amen.